Hallo, liebe Genüsschens, willkommen zurück auf Dry Aged. Wir sind sehr, sehr froh, dass ihr euch wieder eingeschaltet habt. Nach einer kleinen unfreiwilligen Pause. Ich war in Bayern Häuser kaufen. Unsere liebe Alina hat die Migräne erwischt und leider bleibt die Migräne auch. Und es gibt ein paar Neuerungen auf Dry Aged. Wir müssen Alina kurz mal die Zeit einräumen, sich mit ihrer Turning 30 Crisis wirklich zu beschäftigen und ihr ein bisschen Zeit geben zu verarbeiten, dass ihr Kopf da auch nachkommt. Und wir gehen in eine neue Season, wo wir also uns die letzten Folgen immer wieder mit dem Thema 30 werden beschäftigt haben. Gehen wir mal ein paar Jahrzehnte weiter und es ist Zeit, die Dinos rauszulassen. Ich war vielleicht auch nicht das beste Vorbild Alina gegenüber, um in Würde zu altern. Deswegen holen wir uns jetzt ein paar ganz wundervolle Gäste in den Podcast, die die 30er schon hinter sich haben, ordentlich gegammelt sind und mit ihrem trockengereiften Humor und ihrer wundervollen Seele uns ein schönes Vorbild sind, die 30er weiter zu genießen. Und mein heutiger Gast liegt mir ganz besonders am Herzen. Sag mal hallo, mein Lieber.
Ja, hallo zusammen. ich bin der Adrian. Hab gerade so den Kometeneinschlag zwischen Dinosauriern und Säugetieren mitgekriegt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich heute hier bin.
Genau, du bist quasi eine lebende Legende.
Moja.
Ü 40.
Ein bisschen weit über 40. Ich hatte am Sonntag Geburtstag.
Hattest du?
Ja.
Hattest du?
Ich habe immer im Februar Geburtstag, ja.
Ja, das ist aber schon 2 Wochen her.
Ist ja schon, oh Gott.
Ich wollte gerade sagen, also dein Hirn funktioniert und das war nicht diesen Sonntag.
Dann war es letzten Sonntag.
Das war der letzte Sonntag. Ich habe dir auf jeden Fall gratuliert. Du warst in Frankreich, deiner genau. Heimat. Adrian, man hört es vielleicht.
Non.
No. Je ne comprends pas la question.
Et boum, c'est le choc.
Wie hast du deinen Geburtstag denn verbracht?
Ja, ich war bei meiner Großmutter mit 97. Und bei meiner Tante. Also das die Gene sind schon mal gelegt.
Würde ich sagen, sehr gute Vorbilder, was das Dry-Aging angeht.
Oh ja, die ist Dry-Aged.
Die ist richtig getrocknet.
So ein bisschen.
Ja, cool, Adrian, dass du dich heute bereit erklärst, mal in diesem Podcast zu springen. Und für uns beide ist das ja auch eine ganz neue Situation. Wir müssen uns da, glaube ich, erstmal dran gewöhnen. Aber Alina hat uns ein Thema mitgegeben, Social Media. Soziale Medien sind ja irgendwie in den 90ern hochgekommen. Und ja, theoretisch waren wir beide live dabei, als das entstanden ist. Der eine mehr, der andere weniger. Was war denn so dein erster Touchpoint mit sozialen Medien?
Also mein erster Touchpoint, wenn ich so grob drüber nachdenke, war tatwahrhaftig Ende der 90er. Ich habe in einem Handyladen geshoppt und habe Nokia-Klopper verkauft, also diese 6110. Da gab es ja noch überhaupt gar keinen Mobile-Tralla-Hupsi.
Da haben wir noch Snake gespielt, ne?
Genau. Und da musste man immer noch das Modem sich anhören, wie es macht, damit man überhaupt mal eine Verbindung kriegt. Und danach gab es ja ISDN, der typische Spruch, ich will telefonieren, gehe aus dem Internet.
Wir erinnern uns.
Oh ja, sehr schön eigentlich. Es war unbeschwerter, aber da kommen wir bestimmt noch zu. Also ich fand es damals viel unbeschwerter als heute.
Aber gab es eine bestimmte Plattform, auf der du sofort unterwegs warst? Oder wieder war das in deinem Freundeskreis?
Ich muss ein bisschen ausholen. Wir hatten zu Hause kein Internet. Mein Vater fand das irgendwie zu teuer damals, vor allen Dingen, als es rauskam. Aber dann gab es so tolle Erfindungen, die ganz früh kamen. Das nannte sich Internetcafé.
Internetcafé? Ja. Was ist das denn?
Um Himmels Willen, kennt man heutzutage gar nicht. Das war wie ein Bibliotheksausweis. Da hattest du so ein Kärtchen. Und die hatten da Rechner stehen und dann durftest du Zeit buchen. Also ich glaube, so eine Stunde Internet kostet 5 Mark oder so. Keine Ahnung. Und
gab es da Kaffee?
Ja, da gab es tatsächlich so wie ein Kiosk. Stell dir so einen Kiosk vor, wie man den heute so hat. Nur, dass da halt keine Gambling-Machines drin waren, sondern Computer in einer Reihe standen. Und da saßen
nicht
dann Leute.
Nicht mit Flatscreen, ne?
Also ich glaube, der Monitor von so einem Computer heute ist ungefähr so breit wie 16 Macs hintereinander gestapelt oder
irgendwas. Ja, so ungefähr.
Keine Ahnung.
Der Jute-Röhre, ja. Oder?
Die waren so breit, wie der Mac heutzutage im Diagonale hat oder so. Ja, dementsprechend war das da drin auch sehr laut, weil natürlich diese ganzen Ventilatoren. Und so die Computer ganz hinten in der Ecke waren immer die beliebtesten, weil da konnte dir keiner sofort auf den Bildschirm gucken.
Da hat man Pornos geguckt.
glaube,
hat damals, man in Internet-Pornos, Internet-Cafés Pornos geguckt?
Ich glaube, da gab es noch keine. Ich glaube, das, was es damals gab, waren Bilder.
Wo Bilder das so 23 Minuten aber auch geladen hat, so Pixel für Pixel, wo der Nippel erst als letztes kam.
Ja, genau.
Oder es wird definitiv kein FSK-Podcast. Entschuldigung.
Und deswegen, du hast angefangen.
Ich habe angefangen.
Ich habe nur von den Computern in der Ecke erzählt. Und meine erste Berührung war tatwahrhaftig. Ich komme aus dem Saarland, sehr provinziell, war homosexuell und suchte Anschluss. Da war natürlich so mit 17, 18 so das Internet, das war so 2000 rum. Natürlich dann schon so... Ja, die erste Plattform. Ne?
War das Gay Romeo?
Nee, das hieß damals GayChat.de.
GayChat.de.
War sehr, sehr avantgardistisch. Man hatte so Chaträume, wie man das nachher so kannte mit Regionen, also von Hamburg. Ne? Im Saarland waren immer 5 Leute online, das waren immer die gleichen, aber egal.
Die kannte man schon, ne?
Ja, und nee, noch nicht mal, weil man kannte sich ja nicht, man konnte sich ja nicht wirklich vernetzen. Mhm. Also ich glaube, für sowas war es jetzt mal, um ein bisschen sozialkritisch zu sein, gar nicht mal so schlecht. Mhm. Heutzutage verteufelt man es, weil keiner mehr rausgeht und die dissen und alles nur noch online macht. Aber damals...
Hatte das einen Sinn?
Das hatte so ein Tor zur Welt.
Das war ja so, auch der ursprüngliche Sinn von sozialen Medien, vernetzen, ne?
Genau. Und ich werde es, also kleine Anekdote, ich werde es nie vergessen. Ich habe da mit einem Typen gechattet. Es bleibt FSK 16 mindestens.
Bitte.
Und damals kam auch so Chatsprache auf und ich war ja total unbedarft. Wir hatten das zu Hause nicht und dann... Irgendwie in so einer Message, ja, freue mich, dich zu treffen, wir daten, ich war total aufgeregt. Und ich schrieb irgendwas Albernes und er antwortete Roffel.
Roffel, also roll Ling over floor laughing.
Ganz genau. Und wir trafen uns.
Habe ich lange nicht gerafft übrigens, dieses Kürzel.
Da kommen wir zu. Ich kam dann zu diesem Date, wir trafen uns, wir hatten Kaffee und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe dem gar nicht nach dem Namen gefragt, war aber für mich klar, ja, du heißt doch Rolf. Ich dachte, das wäre ein Tippfehler. Von Roffel zu Rolf.
Der Roffel-Rolf.
Sehr dumm, nein, er hieß Michael oder so. Egal.
Nahe.
Naja, was soll's, ne? Und ich habe es auch erst 10 Jahre später rausgefunden, was eigentlich heißt.
Benutzt du heute noch LOL?
Nö, dafür gibt es doch mittlerweile Smileys.
Ah.
Diese mit Tränen, ohne Tränen, mit weit aufgerissenem Mund, mit weniger weit aufgerissenem Mund. 50 Shades of Smileys.
It changed. Ja, mein erster Chat... Room war es, glaube ich, ist Knuddels. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Der besteht tatsächlich bis heute.
Mhm.
Wie Knuddels schon sagt, das ist so eine Plattform mit ganz vielen süßen, kleinen, wolkenartigen Knuffels. Und man konnte da auch in verschiedenen Chatrooms beitreten. Aber da wurde quasi der Status vergeben deines eigenen Profils nach der Zeit, wo du eingeloggt warst. Und bei uns war es ähnlich. Ich glaube, ich bin ein bisschen später in das Game eingestiegen als du, was einfach aufgrund unseres Altersunterschiedes so ist. Aber auch meine Mutter ist relativ spät in das Game Flatrate eingestiegen. Heißt, wir hatten halt auch sie, ich, mein Bruder, mussten uns irgendwie die ganzen Internetminuten teilen. Und da gab es natürlich für jeden von uns eine Begrenzung. Heißt, meine Freunde waren dann Stunden und Stunden in diesen Chatrooms unterwegs und haben diesen Status auch bekommen. Ich leider Gottes nicht. Und dann war es in der Tat erstens dieses Modem, dieses wie man sich da auch immer einloggt. Und dann immer wieder der Ruf von unten, kannst du mal aus dem Internet gehen, ich muss telefonieren.
Oh ja, ich glaube, das hat Generationen verfolgt. Und ich werde es auch nie vergessen, als endlich diese Umstellung da war und ich dann auch mal Internet hatte, was ich mir nicht angucken musste. Nein, ich bin nicht sofort auf die P-Seiten gegangen. Tatwahrhaftig, naja, das war so, also als ich in Frankfurt ankam, weil ich bin ja auch hierher gezogen 2004, da lebten wir auch in der WG, da gab es auch schon Internet, was eine 16er Mbit pro Sekunde Leitung war oder sowas. Das war schon sehr, sehr, ne, also ich meine, was damals allerdings sehr in war, ich habe es nie gemacht, muss ich jetzt ganz gleich vorweg schicken, das war halt die neuesten Alben irgendwo im Internet finden.
Oh ja.
Dieses E-Mule oder wie das Ding hieß, keine Ahnung, ob es die Seite noch gibt. Weiß oder ich was
gar nicht, da gab es auch noch Raubkopien und alles ja, mögliche zu der also, Zeit, ne?
Das war damals, ich fühlte mich da, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zwar in der Zeit groß geworden, aber ich wurde immer abgehängt. Irgendeiner hat immer die coolsten, neuesten Alben und ich habe mich immer gefragt, wo kommen die denn her? Und dann so, ja, willst du vielleicht eine gebrannte CD? Und ich so, wie CDs kann man brennen?
Aber ich glaube, wir beide sind so Typ Late Adopter, was Social Media angeht. Wir haben bis heute auch kein TikTok. Ich hatte nie Snapchat, du glaube ich auch nicht, oder? Nee. Wir sind da ein bisschen die kritischeren Leute.
Na, ich muss sagen, ich habe das immer sehr zielstrebig benutzt. Also schon aus dem Hintergrund, dass ich, wie gesagt, aus so einem erzkatholischen Bundesland komme, ein Dorf. Es war für mich immer eher so das Tor zur Welt. Und ja, es klingt langweilig, aber jetzt zum ersten Mal was von Wikipedia gehört habe, habe ich mich da reingestürzt und habe mir gedacht, wie geil ist das denn? Ich muss nie wieder in die Bibliothek gehen.
Wie hast du denn deine ganzen Schulreferate ohne Wikipedia gemacht?
Ja doch, meine ich ja.
In der Bibliothek?
Nee, ich muss nicht mehr in die Bibliothek. Mehr. Eben. Das war ja das Coole daran. Also ich bin dann immer noch in die Bibliothek und naja, ich meine, ein Lifehack ist, man guckt sich unten die Quellen an, sucht dann die Quellen mit der Seitenanzahl raus, ob sie passt. Und dann hat man auch eine passende Quelle, um das oben Gelesene zu...
Na, ist auch egal. Danke, ja. Ja. Heute macht das die RR. Die Tipps musst du nicht mehr vergeben.
ChatGPT 4.9876 oder irgend sowas. Ja, und deswegen, ich war immer so ein zielstrebiger User. Also,
vernetzen. Warst du auf StudiVZ?
Ja.
SchülerVZ?
Nein. Ich war zwar zu dem Zeitpunkt kein Student, aber das fand ich immer spannender.
Was war dein Selling Point auf deiner StudiVZ-Page?
Mein Selling Point?
Ja, wie hast du dich von den anderen Profilen abgehoben?
Also ich glaube, ich war schon immer so ein bisschen die Randgruppe Nerd, weil ich habe das natürlich auch genutzt. Ich spiele so ein bisschen Fantasy-P&P-Rollenspiele. Da war natürlich so die Studi-Welt für mich super, wieder sehr zielstrebig. Ne? Mit Schülern nicht so, aber Studenten wusste ich, dass die das zocken. Und da war ich dann in den entsprechenden Gruppen, inklusive der Gruppe, und die finde ich bis heute toll, 3-2-1. Scheiß Party, wenn ich meine Hose wiederfinde, gehe ich nach Hause. Das war so eine typische StudiVZ-Gruppe von damals, da war ich Mitglied. Aber ansonsten war ich wirklich zielstrebig dort, um zum Beispiel Rollenspiel-Kumpels zu treffen.
Aber tatsächlich, StudiVZ war für mich immer so dieses, du musstest Gruppen beitreten, um so ein bisschen zu zeigen, was du für ein Mensch bist. Ne?
Oh Gott.
Ja. Bei mir war es Haflinger nur mit Rotkraut und Kartoffeln. Ne? Um erstmal den Wendys zu zeigen, nee, die kleinen dicken Ponys nicht meins. Heute liebe ich sie, aber damals wollte man sich immer über diese Gruppen irgendwie identifizieren und abheben. Also so schon, auch damals, wenn wir ehrlich sind, eine teilweise Selbstdarstellung. Hm?
Ja, aber viele dieser Gruppennamen sind in den täglichen Sprachgebrauch übergegangen. Also die nutzt man heute noch, wie zum Beispiel, wenn ich scheiß Party, wenn ich meine Hose finde, gehe ich nach Hause. Habe ich letztens erst wieder gehört. Also
heute noch?
Ja, offensichtlich benutzt man das auch wirklich noch als...
Vielleicht in deinen Kreisen.
Naja, komm. Meine Kreise, wie sich das wieder mal anhört. Nein, in meinen Kreisen tat wahrhaftig... Weiß ich gar nicht, ob die groß auf StudiVZ waren. Ich glaube aber schon.
Ich glaube schon.
Ja.
Facebook, wann bist du beigetreten?
Das war relativ genau 2009 oder 10. Also ziemlich spät, als es das dann auch gab erst. Schon ein bisschen länger gab. Ich habe auch am Anfang nicht so gewusst, was ich dort sollte. Mhm. Wieder der Late Adopter. Es zieht sich so ein bisschen durch. Und dann Mama Esther, ne, die war dann da und dann haben wir...
Ja, wenn Mama Esther da ist, da muss man vielleicht spätestens auch mal beitreten, ne?
Genau. Und da habe ich letztens noch so alte Bilder wieder gefunden. Das fand ich ganz toll eigentlich. Also ich meine, diese Erinnerungsfunktion von Facebook ist grandios. Was du vor 12 Jahren gemacht hast und dann kommen dann so Menschen, teilweise immer noch dieselben.
Die du seit 12 Jahren nicht gesehen hast.
Genau. Und denk mir so, oh Gott, Gott sei Dank muss ich mit denen nie wieder nach Paris fahren.
Das Model. Diese Geschichte erzählen wir in einem anderen Podcast.
Ja, bitte. Nein.
Nee, ich bin tatsächlich auch sehr, sehr spät Facebook beigetreten und ich habe den Hype am Anfang überhaupt nicht verstanden. Ich wusste gar nicht, was diese Plattform jetzt genau soll. Mit den ganzen Dokus über Mark Zuckerberg habe ich verstanden, was es sollte. Aber ich bin tatsächlich Facebook beigetreten in meinem Studium, weil eine gewisse Gruppe in meiner Statistik, in meinem Statistikkurs, sich da austauschen wollte über Facebook. Und da musste ich leider Gottes beitreten.
Also um hattet ihr da so einen Raum? Oder war das noch, das war ja damals alles nur mitten auf der Pinnwand? Gab es da schon Gruppen?
Ich glaube, da gab es schon Gruppen. Also ich bin so spät beigetreten, dass es schon relativ viele Funktionen gab.
Okay.
Und das war, also das ist really late to the party gewesen.
Ja.
Haben sich auch immer alle lustig über mich gemacht. Und heute, muss man sagen, ist Facebook für mich total tot. Ich gehe da immer mal wieder rein, um irgendwie Schulfreunde zu stalken und zu gucken, wer jetzt wieder geheiratet hat und Kinder bekommen hat. Ich warte noch auf die ganzen Scheidungen. Die trudeln jetzt so langsam in meine Startseite ein. Aber es ist wirklich sehr dünne geworden, ne? Oh.
Weißt du, für was Facebook berühmt ist? Hm? Boomer, die Candy Crush spielen. Boomer, die Candy Crush. Und dann ihre ganzen Erfolge. Du hast 35 super süße Perlen gesammelt, dann alle online schalten. Oder gefakte Propaganda-Blödsinn.
Ja, ja. Ich muss sagen, Wer kennt wen war eine Plattform, die habe ich sehr geliebt und der habe ich bis heute meine Stalking-Kenntnisse zu verdanken. Wer kennt wen hat einem so diese Denkweise beigebracht, in Netzwerken zu denken und wirklich mal zu gucken, der kennt den aus der Schule, der ist mit dem im Sportverein. Und wenn man heute, also wenn ich heute noch Leute auf Social Media, auf Instagram versuche zu stalken, dann gucke ich immer in Gefolgte oder Folgen von gewissen Profilen. Und meistens findest du dann die Profile, die auch richtig versteckt sind. Also Wer kennt wen? Auch total tote Plattform, glaube ich, war bei mir auf dem Dorf relativ groß. Das war noch vorm Studium dann, glaube ich. Aber bis heute legendary für meine Stalking-Kenntnisse auf Social Media.
Oh, also hat es noch einen positiven Nutzen gehabt?
Absolut.
Du arbeitest jetzt aber nicht heimlich für den BND oder sowas?
Nee. Nein, nein.
Auf StudiVZ.
Genau.
Auf StudiVZ und wer kennt wen?
Wer ist hot? Gibt's auch noch oder sowas?
Who's hot?
Was bei mir noch eine sehr prägende Plattform war, war ICQ.
Oh ja.
Mhm. Oh.
Ja, genau. Und war das die Sonnenblume? Ja, ne?
Das war die Sonnenblume.
Ja, die Sonnenblume, die mit den grünen
Trüppeln. Genau, ja, genau, ja, genau. Und das war der Chat für mich, für meine komplette Abi-Zeit, für alles. Also das war wirklich the place to be in meiner Jugend.
Ja, da konnte man sich auch verabreden, auch über Distanzen hinweg, ich mal wieder. Ja.
Ich meine, du bist im Saarland aufgewachsen, ja. Was soll ich sagen?
Ne? Ja. Jedes Mal nach Mainz oder Frankfurt fahren, war halt,
da ist auch nichts.
Ja, Saarbrücken ja jetzt auch nicht wirklich, aber gut.
Die Grenze ist nah.
Ja, das stimmt. Man war schnell Eclairs und Macarons essen.
Und Käse.
Ja, also was ich damals noch hatte, war MySpace. Das ist noch älter.
Habe ich geskippt, komplett.
Ja. Da war ich aber auch nur pro forma drin, als jeder war.
Es gab bis vor einigen Jahren, wenn man meinen vollen Namen gegoogelt hat, ein Foto von emotreff.de.
Emotreff?
Yes, yes. It's a long time ago, aber ich hatte tatsächlich mal schwarz gefärbte Haare und so einen Seitenpony.
Achtung, Spoiler, ich suche ja immer noch nach Fotos von der Spargelkönigin. Aber Emotreff ist mir neu.
Emotreff, die gibt es mittlerweile nicht mehr, die Plattform, und somit auch nicht mehr dieses Foto auf Google, für das ich sehr dankbar bin.
Blöd.
Aber das ist vielleicht so einmal der große Blick, wie wir Social Media damals erlebt haben. Was ist denn heute für dich? Du hast schon gesagt, Instagram ist deine Plattform.
Also ich mag Insta meistens zum Gucken. Ich fange wieder an in der grauen Vorzeit. Als Insta zum ersten Mal aufkam, war das natürlich ein bisschen revolutionär. Als ich zum ersten Mal davon hörte, dachte ich mir immer nur so, wie viele interessante Bilder kann man denn bitte schön machen?
Damals gab es ja nur Bilder, ne?
Ja. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, Selbstdarstellung. Also ich hab mir damals nie im Leben vorstellen können, dass jemand an jedem Tag 6 Selfies, topless, Muskeltrillele von sich machen kann.
Aber heute
und für jedes
wir nicht mehr
Bild,
ohne Leben, oder?
Weiß ich nicht. Also, ich bin da immer noch so ein bisschen, zwiegespalten, was das angeht. Aber damals war das echt so, gut, du hattest auch nicht so viel Internet und das war nicht so mit Flatrates und du konntest so viel ins Internet, also zumindest mobil, wie du wolltest. Da musste man schon überlegen, was lädt man hoch, ne?
Aber
wenn man's mobil
zu Insta-Zeiten hatten wir schon Flatrate, oder?
Ja, aber es war schon so mit dem Handy.
Mhm. Also,
Kann auch
when
sein, dass
I joined the party.
When I had my first iPhone, I remember, da ist noch eine D2-Mannesmann-Mobilfunkkarte aus dem Ding rausgefallen mit Spinnweben dran.
Die Telekom stirbt gerade innerlich.
Ja, das macht überhaupt gar nichts, das ist mir egal. Jedenfalls hatte ich meinen Anbieter seit diesen rechargeable Prepaid-Karten nie gewechselt. Also ich habe meine selbe Nummer seit 2001 oder 2000. Also ich habe die nie gewechselt. Und dann guckte der mich auch an und dachte nur so, Moment.
Und damit können Sie nicht in Internet.
Nein, und dann musste ich erstmal eine neue Karte kriegen und so. Das war schon so ein bisschen spannend. Und die waren dann auch noch irgendwann kleiner und so.
Das ist ungefähr wie O2 gerade bei mir, die mir seit, was weiß ich, einem halben Jahr sagen, dass ich keinen 5G-Zugang habe, ne?
Was?
Genau.
Also ich habe es seit letzter Woche.
Ja?
Ja, brauchst ich habe das Handy
Sim-Karte?
Nicht. Nee, aber ich habe das leider das Handy dafür nicht.
Oh, okay.
Du
wir
brauchst
sind wirklich
fünf,
late to the
du
party,
brauchst ein
ne?
5G-fähiges Handy, hab wenn ich das richtig verstehe. Ich nicht. Ich habe immer noch den Apfel, aber das ältere Apfel.
Okay, wir sind wirklich, wirklich Late Adopter. Ne? Das ist eigentlich
ich kann damit
peinlich.
Bilder machen und Instagram-Dinger hochladen. Meistens immer nur morgens aus dem Bootcamp, wenn ich da rumtrainiere und so. Aber meistens gucke ich da ganz gerne, weil es gibt mir auch so ein bisschen Inspiration.
Aber Instagram, zu deinem Punkt zurück, ich fand Instagram in der Tat auch am Anfang sehr langweilig, weil ich immer Fan von Bewegtbild war, also Videos statt Bildern. Also ich habe mir auch nie irgendwie diese inspirierenden Bildbeschreibungen da irgendwie durchgelesen. Das war mir immer zu viel Zeitaufwand. Ich war ein YouTube-Mädchen. Ich gebe total zu.
Oh, YouTube. Ich habe letztens mal überlegt, ich kenne YouTube sogar noch ohne Werbeunterbrechung.
Ich kenne das noch mit schlechten Webcams in schlecht ausgeleuchteten, unringlichtigen Setups, wo einfach ein Teenager aus seinem Zimmer irgendwelchen Content kreiert hat.
Und das war toll.
Das war toll damals. Ich habe es geliebt. Mhm. Was haben wir daran geliebt?
Ich habe daran geliebt, weil was da auch so ein bisschen korreliert ist, waren diese ganzen Shows mit Deutschland sucht den Tralalu und das Suppentalent oder wie auch immer das alles hieß. Und das hat ja einfach eine Plattform gegeben, dass wenn du coolen Content gemacht hast, du das ganze, ich sag mal, normale Fernsehen gar nicht mehr gebraucht hast, um mal berühmt zu werden. Ich meine, viele Leute sind berühmter über diese Plattform geworden, als sie jemals über irgendeinen Deal mit Bohlen oder so über so eine komische Castingshow wurden, also meiner Meinung nach.
Es war im Prinzip so ein bisschen eine Alternative, eine Generation, eine Karriere zu starten, ohne auf die klassischen Medien angewiesen zu sein, ohne diese klassische Ausbildung, ohne auch die Machtkämpfe in diesem Kontext, ne?
Genau, du hast einfach alles umgangen, hast deine Videos hochgeladen, wie du wolltest, die mussten qualitativ auch gar nicht gut sein. Also keiner hat eine voll ausgeleuchtete Wohnung oder irgendwie sowas erwartet. Und das hatte Charme. Das war ehrlich.
Es war echt.
Es war ehrlich und echt, genau.
Ungefiltert. Und dann hat sich aber da schon die ganze Plattform eher in das High-Life, Sophisticated Content.
Natürlich, das war aber zu erwarten. Nachdem dann halt Investoren irgendwo aufspringen, muss es halt eine gewisse, also muss es irgendwie deren Vorstellungen dann entsprechen. Es gibt nur ganz selten Content-Creator, die sich ihren Charme bewahrt haben. Natürlich jetzt alle besser, weil die Kameras, und sind wir mal ehrlich, die Kameras werden halt auch mit jeder Generation besser und man muss nicht mehr irgendwie eine zusätzliche Kam mit ein bisschen mehr Pixel kaufen, weil es jedes Handy kann. Ja, jedes Handy kann.
Geld? Aber Handy!
Aber das fand ich halt, das fand ich spannend, weil es ehrlich war. Und ich finde,
wobei es gab dann, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber es gab auch dann als die Professionalisierung und die Kommerzialisierung so ein bisschen Fahrt aufgenommen haben, gab es auch 22.000 Contents zum Thema Equipment. Ne?
Ja.
Welche Kamera, welche Canon, welche Klar. Nikon, welches Objektiv, was macht die besten Fotos? Und da sind wir auch wieder bei Instagram. Damals war es tatsächlich noch Fotokamera-Content. Genau. Ne? Also wirklich, die sind mit ihrer Nikon, ihren sehr teuren Canons da rausgegangen, haben krasse, geile Bilder kreiert. Ich war noch in der Phase Modeblog auch drin. Ne? Das viel Outfit-Fashion-Fotos.
Das habe ich auch ganz früh angefangen zu gucken.
Ne?
Mhm. Wir hatten da noch diese SD-Karten. Also damals hatten Computer SD-Kartenleser. Ich glaube, mein letzter Laptop von Apfel hatte das auch noch.
Gibt's nicht mehr, glaube ich.
Nee.
Noch mit Adapter.
Ja, aber gut. Und die sind da. Also ich bin mir nicht sicher, also ich will jetzt nicht über die Qualität reden, aber das waren schon Bilder, die einen Sinn hatten. Die wurden nicht einfach für den Konsum aufgenommen und einfach mal schnell, sondern man konnte nicht einfach so wie heute einfach mal jeden, ich nenne es jetzt einfach mal Quatsch, auch wenn ich jetzt vielleicht Leuten auf den Fuß trete.
Sagte er in einem Content Creation Podcast.
Nein, das ist ja nicht das Gleiche hier. Also ich finde, das ist so, das ist ja nicht random, was hier geschieht. Man will ja was transportieren, aber wenn ich mittlerweile wirklich jedes einzelne Kaffeebecherlein, was bunt ist, auf der Straße geworfen wurde, fotografieren und hochladen kann, gibt's, ich sag nicht, dass es immer so ist, aber es gibt halt so eine Tendenz zum Random.
Ja. Wobei ich es jetzt auch für Content-Creator einfach immer schwerer finde, guten Content zu kreieren und damit eine Reichweite zu generieren. Also ich finde, man kann teilweise fühlt sich Social Media für mich so an, dass man die Kaffeebecher mit irgendwie einer geilen Caption einfach ausstatten muss, noch irgendwie einen Song drunter legen muss und das Ding viral geht. Ich verstehe den Algorithmus von Social Media noch nicht oder gar nicht mehr. Also es ist für mich ein bisschen abstrakter geworden, zu verstehen, wie der Mechanismus dahinter was da passiert, wie man es für sich nutzen kann, jetzt auch gerade in unserem Kontext natürlich, aber auch so dieses, welcher Content geht denn an Massen? Und da ist so ein bisschen so meine Love-Hate-Relationship zu Social Media. Also erstmal als ich mir über das Thema heute Gedanken gemacht habe, ist mir ehrlich gesagt 9/11 eingefallen. Für unsere Generation, glaube ich, ein wahnsinnig prägender Moment. Etwas, was mir gerade, wenn ich ehrlich bin, irgendwie immer noch die Kehle zuschnürt, weil ich mich gerade an den Tag erinnere, als das passiert ist.
Jeder weiß genau, wo er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich.
Ja, und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wir alle kamen von der Schule. Es war das Nachmittagsprogramm. Wir haben ja auch eine Zeitverschiebung. Und dann im Prinzip gingen sämtliche Kanäle im öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehen um auf diese Katastrophe.
Und haben die Bilder live gezeigt.
Und das ist so ein Ding, das würde heute so nicht mehr passieren, weil es Social Media gibt. Und das finde ich ja auf der einen Seite gut, dass es mittlerweile selbst kreierte Medienbeiträge gibt, die über Dinge informieren. Auf der anderen Seite finde ich das aber genauso gefährlich, dass es diese Beiträge gibt, weil wenn wir auch mal gucken, wie viel Einfluss Social Media auf Politikgeschehen hat, dann ist das schon eine Entwicklung, wo Fehlinformationen sehr viel mehr Reichweite bekommen als Content, der es bekommen sollte, weil er richtig ist, weil er gut recherchiert ist.
Das ist wahr. Da stimme ich dir vollkommen zu. Was ich heutzutage an Social Media bzw. an der Geschwindigkeit nicht mag, ist, dass es ungefiltert ist teilweise, dass es viel mehr Angst macht. Früher hattest du zweimal am Tag Nachrichten und hast den Rest des Tages davon einfach nichts gehört. Jetzt kriegst du jeden, keine Ahnung, also ich sage nicht, dass es weniger schlimm ist, aber ich glaube, es ist genauso schlimm wie früher, was so auf der Welt passiert. Aber die Frequenz, du kriegst jeden einzelnen Einschlag irgendwo in einem Krisengebiet mit.
Plus man muss ja sagen, die regulären Medien filtern. Man fragt sich ja immer mal wieder, was ist eigentlich mit der Krise von XY? Ne? Da berichtet man nicht mehr drüber. Was ist denn mit dem Krieg in? Man wird gerade nicht mehr darüber informiert. Aber wenn man auf Social Media geht, dann sieht man die Leute, die da noch arbeiten. Man sieht Hilfsarbeiten, die da passieren. Man sieht diese Krisen immer noch live. Und ich finde das wichtig, damit sie nicht untergehen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es so viel Fehlinformation. Und stell dir mal 9/11 vor heute mit Social Media. Wie viele Gerüchte es gegeben hätte, was da passiert ist, wer dafür verantwortlich ist und wie viel Hasstiraden es online und in der Offline-Welt gegeben hätte, wenn man diese Informationen verbreitet hätte.
Und welche politischen Auswirkungen das eventuell... Ich meine, die politischen Auswirkungen von 9/11 waren schon in ihrer Mannigfaltigkeit schlimm genug. Aber man weiß halt nicht, wenn da noch andere Staaten mitbekommen hätten, dass sowas passiert und dann mitgemischt hätten. Wer weiß? Also ich meine, ist jetzt alles natürlich Schwarz-Weiß-Malerei und man weiß nicht, was hätte Fahrradkette, aber... Das ist, wie gesagt, Fluch und Segen, um ein bisschen mehr, also den Segen hast du gut rausgestellt, man kann sich selbst informieren, der Fluch ist halt wirklich, wir müssen mehr gegen Deepfakes, Fake News, man kann mittlerweile ein Video so aussehen lassen, als wie hätte der Präsident von Land XY dem Land XZ irgendwie den Krieg erklärt und es sieht echt aus und keiner weiß mehr so genau, gut, ich meine, gesunder Menschenverstand hilft.
Ja, der ist ja manchmal auch ein bisschen geblendet.
Ja, und das ist, glaube ich, dass wir brauchen viel mehr Aufklärungskampagnen in Schulen, da wo es anfängt, Kindern von früh rein in eine Social Media und generell Informations...
Ah, wobei ich diese 20er, also diese
20er?
Z-Generation Z.
Welche ist das jetzt nochmal?
Die so jung sind, dass wir uns alt fühlen. Ich finde, die sind schon wahnsinnig reflektiert mit diesen Medien. Ich glaube eher, und ich muss ganz offen sagen, ich glaube, dass viele meiner Generation und auch deiner Generation den richtigen und gesunden Umgang mit Social Media nicht wirklich gelernt haben, weil wir so natürlich da reingelaufen sind. Und ich meine damit gar nicht so dieses Thema Nachrichten zu filtern, weil letztendlich jeder kreiert ja auch seine Social-Media-Bubble. Ja. Ich krieg ganz anderen Content angezeigt als du.
Bestimmt.
Und ich glaube, es ist eher unsere Generation, die damit zwar aufgewachsen ist, da alle Updates mitgenommen hat, aber nie wirklich diesen Unterschied Online-Offline-Welt gesund in sich umgesetzt hat. Und ich kenne viele, viele Leute in meinem Umfeld, in unserem Freundeskreis, die immer wieder auch Social-Media blocken, ausschalten, sich einen Detox nehmen, weil sie mit den ganzen Themen, die sie da triggern, nicht mehr umgehen können. Bestes Beispiel, Fitness-Influencer.
Ja. Danke, dass du das Thema ansprichst. Du weißt genau, dass das mein Lieblingsthema ist.
Fitness-Influencer.
Ugh. Ja.
Ja.
Also Fitness-Influencer, gut und schön. Ich meine, mein PT ist auch aktiv. Shoutout, dass er mich erträgt.
Ja, wirklich, Credits an dich, mein Freund.
Das ist die eine Seite, aber ich sag ganz ehrlich, das gibt so eine komische Darstellung oder so eine komische, so ein Selbstbild von Menschen, weil das teilweise so überhyped wird.
Ich kann da nicht mehr mithalten, du auch nicht.
Nö, Punkt. Ich will da auch gar nicht mehr mithalten. Ich finde das teilweise so, man muss dann, wie gesagt, 5 Topless Sixpack in die Kamera halten und wenn dann noch der neue Whey Powder irgendwie noch mit abgebildet ist, man sagen kann, ah, guck mal, zufällig steht das da noch mit drin. Oh, und für den Shot kriegt man dann auch noch Geld. Dann ist das irgendwann eine Reizüberflutung. Aber es gibt eine Image von einem Menschen, wo wir doch alle im Moment gerade so Themen wie Body Positivity und so, also ich sage nicht, dass man kein Fitness machen soll, um Himmels Willen.
Nee, das machen wir schon. Aber für den körperlichen Zerfall.
Gegen, für, also ich bin mir noch nicht so sicher, bei mir fühlt es sich manchmal so an, als würde ich es für meinen Verfall tun, nicht gegen meinen Verfall.
Same bro.
Oh mein Gott. Ich habe immer noch Muskelkater von Samstag, naja.
Oh, ich war joggen und mein Arsch tut weh.
So, ja. aber ich finde, dass teilweise auch so ein bisschen ein falsches Bild von den Menschen gibt, wie die ab einem gewissen Alter auszusehen haben oder wie man generell auszusehen hat. Und das wird irgendwie so vorgeschrieben. Also ich habe so das Gefühl, ich meine, das ist ja nicht so, dass das auch mittlerweile kontrovers diskutiert wird. Alle Mädchen müssen rank und schlank sein und einige von denen haben dann schon irgendwelche Essensprobleme, weil sie es halt irgendwie so vorgelebt kriegen. Man geht dagegen ja vor. Es gibt ja Gesetzesvorlagen, die sagen, man muss das irgendwie anzeigen, wenn ein Bild irgendwie bearbeitet, was weiß ich.
Ja.
Gibt's ja. Aber ich frage mich halt immer, wo steckt der Sinn?
Jetzt muss man aber sagen, wir sind mit Fashion-Magazinen groß geworden, mit einer Kate Moss, die mit Sicherheit 23 Essstörungen damals hatte. Ich habe sie lange nicht verfolgt. Aber ist das jetzt besser gewesen? Wir wussten ganz genau, dass die Vogue retuschiert ist.
Besser nicht, aber du wurdest halt nicht jeden Tag überflutet damit. Es gab halt eine Vogue einmal im Monat.
Das stimmt.
Es sei denn, du hast Frankreich und ich glaube UK parallel, die haben sich immer um 2 Wochen...
Ich wollte gerade sagen, da kommt der Profi jetzt durch.
Ja, jedenfalls fand ich das damals nicht so omnipräsent. Du musstest, also wenn du beim Arzt natürlich da saßt, da lagen diese ganzen Zeitschriften aus, ja. Aber ich finde, das war nicht so omnipräsent.
Aber ich habe mich damals schon scheiße gefühlt, wenn diese Models da waren und ihre perfekten, damals wirklich 90er anorexischen Körper zur Schau gestellt haben und das eben das Schönheitsideal der 90er war.
Aber wie geht's dir denn jetzt damit, wenn du das Instagram aufmachst und dann 10-mal siehst?
Ja, da sind wir bei dem Thema Algorithmus und wie ich es bespiele.
Genau.
Ich kriege keine Fitness-Influencer mehr.
Ich kriege Fitness-Influencer, aber weniger wegen dem Fitness-Influencer. Naja, ist ja auch egal.
Also wenn du mich fragst, welcher Content wird denn gerade auf meine For You-Page gespielt?
Welcher Content wird dir denn gerade auf deiner For You-Page eingespielt?
Das ist eine interessante Frage, André.
Oh, ja. Sag mal.
Also, ich habe gerade eine absolute Passion für koreanische Convenience-Store-Videos. Das musst du dir vorstellen, da gehen die so in koreanische 7-Eleven und dann gehen die erstmal an den Eisschrank und da gibt es dann so Plastikbecher mit Eis drin. Und dann gibt es an einem Regal mit 23 Auswahltütchen mit Getränken. Alternativ gibt es auch noch sehr viel Cold Brew Coffee. Und dann gibt es quasi dort Ramen, die man auch im Store selbst zubereiten kann, dort essen kann, kleine Sushi-Rollen. Also wirklich, wenn ihr in dieses Universum abtauchen wollt, ich liebe es. Korean Convenience Store, Mukbang oder sowas, gebt das bitte ein, ich liebe es. Das ist der Content, der mir so 60% angezeigt wird. Dann kommt hinzu, und ich wusste nicht, dass das ein Begriff ist, habe ich aber kürzlich gelernt, Obesity-Influencer-Mukbangs. Dicke Leute, die vor der Kamera fettiges Essen essen. Quasi.
Was? Mukbangs?
Genau, Mukbang. Mukbang ist quasi ein Videoformat, wo vor der Kamera gegessen wird. Meistens sind das sehr viele Mengen, die dort auch konsumiert werden.
Mhm.
Und das ist ein Ding. Das ist quasi, wenn du und ich ins Irish Pub essen gehen und uns dabei filmen würden. Das ist Obesity-Influencer-Mukbang.
Okay, das erinnert mich an so einen Abend nach der Arbeit mit Nudeln und noch ein Tiramisu hinterher. Zwar Aperol Spritz in oben drauf.
Oh ja, wir waren in so einem Restaurant, wo man eigentlich zu zweit nur eine Portion bestellt. Wir hatten jeder eine Portion, ein Tiramisu und Latte Macchiato. Inklusive. Ja, genau. Also wir hätten da eigentlich auch, wir hätten es einfach nur filmen müssen. Das ist ein Ding.
Carb Wednesday. Wir führen einen Carb Wednesday ein und filmen uns.
Also guck mal, du siehst, das ist schon mal Content, bei dem ich mich einfach gut fühle.
Ja.
Und dann habe ich noch eine große Leidenschaft für Dr. Pimpelpopper.
Oh.
Und zwar die Zysten-Variante. Mm. Ne? Wo sie schön so die Haut öffnen, die Zyste herauspressen. Mm. Oder, da weiß ich leider nicht, wie das heißt, aber wenn sie quasi die Schuppen von der Hornhaut mit so, von der Kopfhaut, mit so Stahlkämmen bürsten.
Oh Gott.
Das ist der Content, in dem ich mich bewege. Du wirst also sehen, Fitness-Influencer ist jetzt nicht so mein Ding. Was wird dir denn angezeigt?
Oh Gott, wo fange ich bloß an? Also, Also ich glaube, ein Großteil davon sind tatwahrhaftig Videos von dieser Castingshow, wo Leute singen und dann müssen sich die Judges umdrehen.
The Voice, du darfst das ruhig sagen.
Ah, ich weiß es nicht.
Unbezahlte Werbung.
Unbezahlte Werbung, The Voice, und zwar in allen Ländern der Welt. Weil das ist eine Show, die ich mag und jetzt kriege ich halt immer so Sachen eingespült. Vor allem
magst du dann lieber die guten Sänger oder den Spannungsmoment, wer sich wann wie umdreht?
Ich finde es crazy, wie viel Talent es gibt, die nicht Shakira oder, keine Ahnung, Miley Cyrus oder Ariana Grande sind, aber richtig gut singen können und die sind so versteckt in ihrem normalen, ich sag jetzt mal, normalen Leben. Und das ist cool.
Von Social Media. Ja. Denn, also du kannst ja mittlerweile auch einfach auf Spotify deine Musik veröffentlichen.
Ja, das machen die auch und ich höre mir das auch an. Das finde ich richtig cool. Es gibt so eine junge Niederländerin, die hat so eine Starry Night Version gemacht. Göttlich.
Stirbst dafür.
Ja, gucke ich mir einmal in der Woche mindestens an, weil ich es cool finde. Dann Nähvideos, weil ich nähe ja selbst.
Ja.
Und dann brauche ich immer Tricks und Kniffe. Und das ist natürlich mit Videos richtig geil, weil die dann so an die Kamera ranfahren und dir dann zeigen, wie dann die Nahtführung ist. Trillele. Mag ich super. Und als drittes gucke ich mir gerne diese Sachen, die nicht so stimmen können, so Supernatural-Sachen an. Das meiste davon sind Fake-Videos und Fake-Reels, ich weiß. Aber ich erschrecke mich dann trotzdem immer gerne. Ich finde das toll.
Aber ich finde, du hast einen spannenden Punkt angesprochen, nämlich Social Media als Informationsquelle bei dir fürs Nähen. Oh. Ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich Fragen an die Welt habe oder ein Problem, ich fange, also YouTube-Girl, ich gebe es bei YouTube ein, ne?
Ja.
Wie wechselt man einen Reifen?
Oh Gott.
Wie putzt man eigentlich Fenster?
Oh, das weiß ich ja. Es gibt ja so kleine Haushaltsgadgets.
Genau.
Vergesst Etikettiermaschinen, nehmt Fensterputz.
Fenstersauger.
Fenstersauger.
Wie breche ich eine Tür auf?
Was?
Es gibt so viele nützliche Videos auf dieser Plattform.
Wie baue ich eine Rohrbombe im Keller?
Auch das, aber das würde ich jetzt, so weit würde ich nicht gehen. Ich habe keinen Keller.
Wann hast du dir angeschaut, wie man eine Tür öffnet, wenn ich frage?
Ich gar nicht, aber ich habe neulich einen Podcast gehört, wo jemand sonntags den Schlüsseldienst nicht rufen wollte und sie hat sich einfach ein YouTube-Video angeschaut. Es hat ungefähr 1,5 Stunden gedauert, aber sie ist um den Schlüsseldienst hinweggekommen. Und das ist das, was ich an Social Media so liebe, beziehungsweise generell an diesem Internet. Ich habe Fragen an die Welt und ich finde Antworten.
Ja, manchmal muss man nur aufpassen, wer dir antwortet.
Ja, okay.
Man muss nicht immer alles für bare Münze nehmen.
Da sind wir jetzt bei Rolf.
Genau, bei Rolf. Nicht Roffel, Rolf. Das hat doch schon der Napoleon Bonaparte gesagt, glaubt nicht alles, was im Internet steht.
Ja, nee. Doch, aber viele. Also ich finde schon, es ist eine coole Informationsquelle geworden und ich könnte mir ein Leben ohne heute nicht mehr vorstellen.
Ja, wie zum Beispiel der Kragen von deinem kleinen Jäckchen, was ich dir genäht habe. Das habe ich im Internet angeguckt, wie man das Siehste? So hinkriegt. Sonst hätte ich das niemals so geschafft. Nee, das gucke ich mir an.
Kochvideos.
Kochvideos. Nee, kochen kann ich ohne Videos.
Kochen kannst du, ne? Kochen kannst du.
Brauche ich kein Video
der für. Der Adrian ist so ein Typ, der macht mal eben schnell einen Lammbraten.
Mal eben so. Für 12. Naja, da ja ein Kumpel für uns sehr krank ist, werde ich die Woche auch mitkochen, habe ich schon beschlossen. Also irgendwann mal die Woche so ein bisschen, weil mit so kaputtem Arm kann man das nicht so.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, der hat Bizeps.
Ja, der hat doch Arm.
Aber der kann doch trotzdem kochen.
Ich glaube, da muss ein Gips dran.
Okay.
Naja, jedenfalls hatte ich da vor, mal was zu machen. Kochvideos brauche ich nicht. Was ich mir auch angucke oder in letzter Zeit verstärkt angucke, sind so Erklärvideos. So ein Land erklärt so Geography Now. Finde ich total witzig. Dann ist so ein Typ, der macht das sehr witzig und bringt halt innerhalb von 10 Minuten so Informationen über ein Land. Also geografische Besonderheiten, Land und Leute, was gibt es zu beachten. Ja, das finde ich auch ganz spannend. Es erweitert die Liste der Länder, wo ich unbedingt mal hin will.
Ah.
Zum Beispiel. Und es ist halt so ein bisschen Tor der Welt. Wenn man will, kann man sich ja in irgendeinem Chatportal einloggen und sogar mit den Leuten vor Ort schon mal vorab chatten.
Ich habe ja mal eine ganze Reise nur mit Instagram geplant. Also im Prinzip markierte Orte, die Leute, die in dieser Stadt waren, getaggt haben. Und danach habe ich dann meine Route im Prinzip ausgerichtet.
Wo warst du da?
Lissabon.
So? Ah, Lissabon.
Und gerade wenn man so Cafés oder Restaurants sucht, ist das total praktisch, weil du schon das Food ja im Prinzip siehst.
Pastéis de nata, sag ich
dann. Pastéis de nata.
Oh.
Ja, jetzt lass mich das. Ich komme zurück zu meinem Punkt vom Obesity-Influencer-Mukbang.
Ja.
Du und ich könnten da vielleicht auch einen Channel eröffnen.
Ja, soll ich.
Fressen mit Mutti.
Ja, genau. Mutti spielt Manu zockt. Nein. Gab ja auch schon mal bei uns so ein bisschen so, ne? Weil mein Mann spielt gerne Videospiele und so. Und ich sitze immer nur daneben und kommentiere meistens oder beziehungsweise sage, wenn es vor allen Dingen, wenn es so Horrorspiele sind, sowas wie, ne, dann sage ich immer, du musst nach links laufen, nicht nach rechts, da ist doch das Monster. Das hätte auch Potenzial für mich.
Ja, das ist ja eine Welt, die mir jetzt logischerweise recht versperrt ist, aber diese, wie nennt man das, Gaming-Streams?
Ja, ziemlich, ziemlich groß.
Kann ich nicht nachvollziehen, dass man sich das anguckt, auch so über Stunden, aber das ist wahrscheinlich wie, wenn ich Pferdevideos über Stunden gucke.
Ja, du musst dir vorstellen, mein Mann hat ein Spiel geguckt, das war zu teuer oder so irgendwas, das war noch irgendwie zu neu. Und dann hat er sich das komplette Let's Play angeguckt und danach wollte er es dann nicht machen, weil er wusste ja dann, wie es ist.
Aber sind wir jetzt Social Media Fans oder nicht?
Ich bin, keine Ahnung. Also wenn es um Socializing in Medias geht, nicht. Wenn es aber um so Sachen geht wie Informationsbeschaffung, gezielt mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man in Kontakt kommen will, dann ja. Dann finde ich, ist das the best that could happen.
Also du bist auch noch auf dem OG-Gedanke von Social Media vernetzen.
Ja.
Ich bin Social Media Fan. Ich liebe die ganze Ablenkung, die man da bekommt.
Mhm.
Sich stundenlang in Content zu verlieren. Die unglaublich süßen Videos von französischen Bulldoggen.
Oh Gott.
Mhm. Und ich finde trotzdem, es hat eine Dark Side, aber wenn man damit gut umgehen lernt und versteht auch, wie man sein Leben mit sozialen Medien positiv auf seinem Mindset halten kann, finde ich es großartig. Ich könnte mir kein Leben mehr ohne vorstellen.
Nee, ich auch nicht, sage ich ganz ehrlich. Also ich meine, da hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Also dann auch so Sachen wie ganz normale E-Mail schreiben und so, ist ja alles internetbasierend. Aber ich finde schon, dass ich ohne ab und zu mal Reels stumpf durchzublättern, wenn man gerade so einen Leerlauf auf Arbeit hat oder mal so
auf Arbeit? Auf
ja, Mittagspause.
Auf ab eigentlich, ja. Hast du gesagt. Auf Arbeit mache ich sowas nicht.
Doch, in der Mittagspause mache ich das mal ganz gerne, wenn ich da so in der Kantine sitze und mal einfach keine Lust über Nachdenken habe.
Das ist das Hirn aus. Hirn aus.
Reels an und dann immer nur sliden, ja. Sliden, sliden und the next one. Das hört ja nie auf.
Und alles, was du likest, wird dir mehr Content an. Also wenn du jetzt eingibst, koreanische Convenience Store, immer auf Like drücken, damit du mehr von dem Content
oder hast. Oder Obesity, wie war es nochmal?
Obesity Influencer Mukbang.
Whatever.
Mukbang.
Ich kann es mir nicht merken. Aber
ich
zeig du musst
dir gleich sofort 23.000 Videos, die du unbedingt angucken musst.
Oh Gott.
Ich lieb's. Und da gibt es wirklich auch nochmal die Unterschiede. Es gibt wirklich sehr schlanke, trainierte Mukbanger, wo ich mich immer frage, wie könnt ihr diese Massen an Essen in euch reinstopfen und trotzdem normalgewichtig sein?
Zauberwort, Burpees. 10 Millionen davon.
Burpees. Ja, und dann gibt es die sehen halt einfach so aus, als würden sie das dauerhaft machen und sich einmal damit filmen. Und die finde ich irgendwie auch sympathisch.
Ja, ich finde das, also ja, hat was. Ich finde es immer so, ich bin immer so neidisch, wenn ich so Profischneidern zugucke, wie die das da einfach so mit zwei Handgriffen, die nutzt doch nicht mal Nadeln zum Abstecken, sondern die falten den Stoff, hauen das da drunter durch und es ist die sauberste, geratzte Naht, die ich immer nehme. Wenn ich das zu Hause versuche, sieht es danach immer so ein bisschen aus, als hätte man versucht, Frankenstein den Kopf anzunähen mit diesen riesengroßen Nähten um den Hals. Nee, dann bin ich auch mal so ein bisschen neidisch, gebe ich zu.
Ja, und das ist so der Punkt, wo ich mir immer nicht so ganz sicher bin, was das eigentlich mit uns macht. Es kreiert halt einfach Perfektion und Neid.
Ja.
Beziehungsweise eben dieses Gefühl, was man Ü30 irgendwie immer bekommt, ich kann nicht mehr mithalten.
Naja gut, Ü40, muss ich dir ganz ehrlich sagen, viel muss ich da nicht mehr mithalten. Ich bin jetzt mittlerweile im Punkt, wo ich sage, aber so Sachen, die würde ich dann schon gerne können. Und dann, für mich ist es eher ein Ansporn.
Ja.
Ja, schon, also ich versuche es dann 100 Mal, bis ich es dann eventuell auch hinkriege. Und wenn nicht, dann schreie ich, schmeiß alles durch die Wohnung, enterbe alle Menschen, die ich mag.
Dead.
Ja, genau.
Die Drohung ist langsam ein bisschen leer.
Ja, allerdings, aber mir fällt nichts Neues ein. Also das ist ja kein echtes Druckmittel, ich liebe euch ja. Aber was ich so auch so ein bisschen mal im anderen Licht gesehen habe, war ja diese ganzen Leute, die aufgeflogen sind, weil es voll fake ist, was die da abbilden. So, ich sitze jetzt im Flugzeug nach da und da und dann sieht man nachher irgendwann in so einer Reflexion, ich wäre drauf reingefahren, wenn ich zu dumm bin, aber irgendwelche Leute zoomen dann so diesen Ausschnitt ein und dann sagen die, ja, aber wieso sitzt du in deinem Wohnzimmer? Man sieht doch den Wohnzimmerschrank. Mir wäre das nicht aufgefallen.
Aber da kommt meine Aufmerksamkeitsspanne gar nicht durch. Ich sehe diesen Privatchat-Content und sage, ach, wie geil. Hätte ich auch gerne und bin weiter.
Ja.
Ich würde da nicht mal reinzoomen oder irgendwas.
Offensichtlich gibt es Leute, die sich da so einen Spaß draus machen. Aber das habe ich schon öfters gesehen.
Ich weiß es nicht. Ich glaube halt tatsächlich, dieser Neidfaktor, der wird doch groß. Beziehungsweise, es ist, ich würde nicht sagen, dass es Neid ist, aber dieses Unzulänglichkeitsgefühl. Deswegen bringen es auch so viele dann in eine Detox-Phase und sagen, ich kann jetzt gerade kein Social Media mehr konsumieren, ich muss da mal raus. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ist damit die Plattform oder die ganzen sozialen Medien zum Scheitern verurteilt? Machen sie damit krank? Nein, PowerPoint macht mich kranker.
Das stimmt. Oder Excel.
Oh Gott. Oder Excel.
Excel. Oh Gott.
Nee, mach mal einen dreifach verschachtelten S-Verweis. Das ist ein Problem. Das ist ein richtiges Problem im Leben. Aber dieses, da ist einer im, na, für dich nicht.
Nee, ich finde zum Beispiel, anstatt dass man da jetzt neidisch ist, sollte man es doch als Anregung nehmen, seinen eigenen Hintern hochzukriegen und auch mal rauszugehen oder irgendwas Cooles zu machen.
Ja,
man muss es ja nicht nur, man muss es doch nicht nur konsumieren. Man muss auch nicht das Gleiche machen, aber wenn ich doch, dann keine Ahnung, dann plane ich meinen nächsten Urlaub vielleicht auch auf so eine coole Insel, wo dann die ganzen Kens und Barbies dieser Welt im Bikini und in Speedos sich ablichten lassen an weißen Stränden und dann, ja, warum bin ich nicht da? Ja, du könntest doch auch hin.
Das, was ich halt so krass finde an der Kommerzialisierung von Social Media, und das war ja im Prinzip schon immer der Faktor, ne? Die Leute, die reich waren, die Leute, die erfolgreich waren, die haben sowieso Brand Ambassador Deals gehabt. Als David Beckham erfolgreich wurde, hat jeder ihm seine Klamotten hinterhergeschmissen. Kimmy K zahlt bestimmt schon lange nichts mehr für irgendwas, was sie an ihrem Körper trägt, abgesehen von ihrem eigenen Label. Aber es war schon immer so, dass wenn Leute erfolgreich wurden, auch jenseits sozialer Medien, dass sie Produkte umsonst zur Verfügung gestellt bekommen.
Reich zieht reich an, ja, ja.
Klar. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, da erlebe ich diesen Neidfaktor, weil du gerade von den Malediven sprichst. Ne? Wie viele dieser Influencer kriegen diese Urlaube halt gesponsert, weil sie gerne, weil die Hotelresorts Werbung für sich machen möchten, was ja ein legitimes Marketinginstrument mittlerweile ist. Ne?
Es gibt ein legitimes Real-Life-Ding dafür, das nennt sich Sugar Daddy. Ja.
Falls einer da draußen ist,
sie ist,
wir wären noch zu haben.
Überhaupt nicht, aber sie hat hübsche Zähne, guckt es euch an.
Einer ist verheiratet, für einen Sugar Daddy wären doch trotzdem offen.
Ja. Nein, aber ich verstehe das schon. Also so Airlines, die dann halt auch so reichen Leuten noch mehr hinterher schmeißen, weil sie halt reich sind. Und das ist ja auch dieser, ganz ehrlich, Marketing, ich bin Marketing-International-Student.
International.
Und Marketing.
Mit Management.
Nein, nur Marketing,
nur Marketing.
Ohne Management. Aber das ist halt, ich meine, man will ja halt auch, dass diese reich und schönen Menschen dann meine reich und schönen Klamotten tragen. Und die kriegen sie dann meistens halt einfach gestellt. Deswegen, ich mache jetzt mal einen riesengroßen Bogen und ob mir jetzt jeder folgen kann, weiß ich nicht. Deswegen mag ich The Voice, weil da normale Leute hingehen und die ein Talent haben, ob das immer so astrein ist und ob die auch Knebel vertreten, keine Ahnung. Und ob das auch immer so, ob das geskriptet ist, keine Ahnung. Aber da kommen Leute hin, die vorher in ihrem Leben Bäcker waren. Ich glaube, Harry Styles war Bäcker. Und dann konnte er einfach singen.
Ich wusste gar nicht, dass der bei The Voice war.
Nee, okay. Der war bei
X-Faktor. Ich dachte, der war in so einer Boy-Band.
Der war erst ein X-Faktor, genau.
Der war erst, okay, wieder was gelernt.
Ja, genau, und der hat irgendwie Brote verkauft und Kuchen, glaube ich. Also die Fans da draußen, falls ich jetzt ganz daneben liege, dürft ihr mich gerne canceln. Ich bin Ü40, es interessiert mich eh nicht mehr.
Er kriegt das nicht mit dem Social Media.
Genau, ich krieg's eh nicht mit, wenn ich, was weiß ich. Aber ich glaube, so war das. Und das gibt halt Leuten halt auch so eine Plattform. Natürlich schafft es immer noch nicht jeder, aber ich, der kleine Adrian, der vor seinem Rechner sitzt und der Marianne irgendwo aus Buxtehude
beim Singen. Wir sind die Otto-Normal-Hannelores, ja?
Genau.
Ah. Der Otto-Normal-Hannelores sind ja hier dieser kleine Podcast.
Oh, ja, das wusste ich jetzt nicht. Aber wenn die dann mal singen und dann kriegen die voll den Applaus und stehen mal auf so einer Bühne und wenn es nicht weitergeht und die das Ding auch nicht gewinnen, ich finde das cool.
Aber ich finde es so ein bisschen spannend, dass du es an Talent festmachst.
Ja, natürlich. Ich meine, die meisten Fitness-Influencer haben Sixpacks, aber haben die Talent. Naja, okay, ich darf wieder gecancelt werden. Ihr ganzen Influencer-Sixpack-Menschen oder ihr ganzen Bikini-Barbies, mir egal. Dürft mich alle canceln, ich habe damit kein Problem. Ich bin auch nicht neidisch auf euch. Ja, ich mache auch gerne in einem Obesity-Fress-Video mit, habe ich alle kein Problem. Mache ich alles.
Guck mal, ich habe jetzt schon ein Fußmodel akquiriert und du wirst mein Obesity-Influencer machen.
Coole Sache. Nee, aber die haben halt auch was sie zeigen wollten und damit können. Und ich finde, für Musik, Poesie und Kunst sollte sowieso nie... Also ich finde, das sollte immer promotet werden, egal wie geskriptet es ist. Solange man die Leute halt nicht toxisch ausnimmt danach. Aber ja, deswegen mag ich das. Und deswegen habe ich jetzt gerade den Bogen so ein bisschen geschlagen.
Ja, ich konnte dir einigermaßen nach dem Glas Wein folgen. In der Mitte bin ich ausgestiegen, dann wieder reingekommen.
Das ist gut. Das ist wie immer. So hört sich eine normale Konversation zwischen uns an Weihnachten an.
Da gibt es mehr als ein Glas Wein. Und meistens kommt dann auch, oh Gott, ich kann nicht mehr.
Ja, so viel zum Thema Social Media und zur Schaustellung versus Menschen, die es verdient haben, meiner Meinung nach. Ist eine sehr eigene Interpretation und das ist nur meine Sichtweise. Das möchte ich hier nur im Podcast klarstellen. Nicht, dass ich noch irgendjemand näher echauffiert. Nein, das ist meine persönliche Darstellung.
Alles gut, dafür ist ein Podcast da, um seine Meinung zu sagen.
Genau.
Ich als Mini-Content-Creator mit meiner Mini-Crowd bin natürlich absoluter Social-Media-Fan. Bin ganz dankbar dafür, dass es diese Plattform gibt und finde es auch irgendwie schön, dass jeder so eine kreative Art ausleben kann und wie gesagt, dafür im besten Fall auch noch irgendwie ein paar Views bekommt.
Deswegen bin ich auch gerne hier dabei.
Ich freue mich auch total.
Man darf nämlich was sagen.
Richtig. Und ich glaube, wenn du Lust hast, kannst du natürlich öfter kommen. Wir gucken mal, wie das hier jetzt weiterläuft. Inspirierende Persönlichkeiten, Ü40, gibt es ja nicht mehr ganz so viele. Ne? Sterben ja irgendwann auch weg, die Dinos.
Sei mir nicht böse, ich erinnere an meine Großmutter Gene, 97. Du hast vielleicht noch ein bisschen länger.
Ich würde ja gerne mal de Bernadette hier reinbringen, aber mein Französisch ist so schlecht, das würde zu großen Kommunikationsschwierigkeiten führen.
Ja, aber die hat auch eine Ansicht, also vielleicht nicht gerade über Social Media, aber die hat sie jetzt am Sonntag wieder sehr eindrucksvoll bewiesen. Mit 97, ne? Also es hat jetzt nicht viel mit Social Media, aber so als von meiner Seite her sehr spannend. Ja, ich will eigentlich nur noch sterben, weil es keiner mehr von meinen Freunden am Leben, Trilleli. Also ich meine, ja, ich nehme es ernst, klar, logisch, man hat halt irgendwann keinen mehr. Und ich so, Oma, wir heiraten im August, bitte nicht im August. Ja, ihr Kommentar, ihr dürft mich gerne einfrieren bis nach der Hochzeitsfeier. Ja.
Aber 97 ist halt auch einfach ein Alter, ne?
Ja, die hatten auch kein Social Media.
Die hatten kein Social Media.
Die hatten noch nicht mal...
Die hatten die Möse. Also, Entschuldigung, den Fluss meine ich.
Ja,
so. Sie wohnt an der Möse.
Das heißt im Deutschen, glaube ich, Maas und so ist das Departement, aber das ist vollkommen in Ordnung.
Das ist wieder mein schlechtes Französisch und die Betonung. Ne?
Ja, genau. Ich glaube, es heißt wirklich La Meuse.
Das hast du mir doch beigebracht. Ja,
da gab es Überschwemmungen, da war es ein bisschen feucht.
Du musst vielleicht aber auch nochmal die Bernadette ein bisschen mit ihrer Dry-Age-Philosophie interviewen, dass wir ein paar Tipps kriegen, wie wir in Würde altern, bis wir sagen können, wir haben jetzt einfach genug.
Ja, das kann ich machen.
In diesem Sinne, wir haben jetzt genug.
Ja, wir haben jetzt genug. Wir müssen noch ein bisschen Wein vernichten gleich.
Es reicht für heute. Wir müssen noch ein bisschen quatschen offline.
Genau.
Danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Ein Festchen. Und ihr lieben kleinen Genüsschens, wir hören uns dann hoffentlich wieder nächste Woche. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.